10. Mai 1968, Freitag. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, sie mischt sich nie ein in Angelegenheiten fremder Länder. Morgen schickt sie ihre Deutsche Reichsbahn mit einem Sonderzug nach Bonn. Mit 800 Plätzen für Westberliner, die gegen die Notstandsgesetze protestieren wollen. Die Rundreise ist für die Auswärtigen unter dem Tarif. Sie mischen sich nicht ein in die inneren Sachen unabhängiger Staaten. Sie veröffentlichen per Zeitung, dass amerikanische und westdeutsche Truppen in die CSSR einmarschieren werden. Zwecks Teilnahme an einem Kriegsfilm. Die Botschaft in der Schönhauser Allee streitet es sofort ab. Es hat doch in der Berliner Zeitung gestanden. Es sind zwar nur informierte Quellen, sie haben den Sachwalter der DDR zu seinen sowjetischen Freunden sagen hören, die aggressiven Akte der Westdeutschen erforderten eine Verstärkung der Warschau-Pakttruppen an der Westgrenze der Tschechoslowakei. Unter den neuen Truppen wären Ostdeutsche. Aber rede ihnen zu, wie einem kranken Pferd, sie mischen sich nicht ein. Die Kommunisten in Prag allerdings bedanken sich zum 23. Mal bei der Roten Armee für die Befreiung von den Deutschen. Und abermals versprechen sie der Sowjetunion die Freundschaft. Und auch die bekamen einen Kranz, die den westlichen Teil der Tschechoslowakei befreiten. Auf das zerstörte Denkmal der amerikanischen Soldaten in Pilsen. Und die Bewegung sowjetischer Truppen an den Grenzen der CSSR in Polen und Ostdeutschland, sie sollen wirklich nur der Übung dienlich sein. Fragt man das Foreign Office in London, so sind sie kaum zu glauben. Der Herr Stadtkommandant K.A. Ponti hatte seinen Jerichoern einen neuen Friedhof verschafft. Nun wünschte er für seine Armee einen eigenen. Crespal wünschte dem Herrn Kommandanten, es möge ihm kein Untergebener so unter die Händen dahin sterben. Eine kräftige Rasse, die Russen, bekräftigte Ponti ernsthaft. Vielleicht war es nicht genug für das Kompliment von dem Deutschen, und er nickte ihm zu, überdeutlich wie einem Kinde. Crespal schwieg vorläufig. Er hielt dies für einen beliebigen Einfall des anderen. Immerhin hatte Ponti schon eine lange Fahne mit Hammer und Sichel am Turm des Postamtes aushängen lassen, nur weil dort ein Offizier die Fernsprechvermittlung bewachte. Jedoch die Entfernung des Schildes Deutsche Reichspost verboten. Ponti räusperte sich ein wenig. Es tat seinem Hals gewiss nicht weh. Es mochte versehentlich sein. Es war ein früher Abend gegen Ende des Juli. Crespal hätte auf den Äckern die Tagesleistung seiner Krüppelkommandos nachsehen müssen. Er hatte Schreibkram auf dem Rathaus. Nun war ihm Urlaub im Sitzen befohlen. Pontis Arbeitszimmer mit den Mittagsfenstern war trocken und kühl geworden. Crespal konnte über der Kante des grünen Zauns sein Dach sehen und einen der Walnussbäume. Der Baum schwankte ein wenig in der Krone und kein Wind ging. Der Schornstein war scharf beleuchtet von der Westsonne. Der Rauch nahm ein wenig gelb an, wenn er zwischen den abgewetzten Ziegelsteinen herauskam. Die Luft war so dick befrachtet mit einem süßen Geschmack, das konnte nicht von den Linden alleine kommen. Hatte der Garten der Villa je nach Jasmin geduftet? Hatte Hilde Pepke hier Jasmin gesetzt? Es war nicht der Goldregen. Nun machte die Krone des Walnussbaums abermals einen Knick, als säße es eine Katze darin. K.A. Ponti wünschte sich nicht etwa einen gewöhnlichen, sondern einen Ehrenfriedhof. Aber es gelang ihm ja nicht mehr, den Deutschen zu erschrecken. Der ruckte ein wenig in den Schultern, wie aus anderen Gedanken heraus. Wohin? Fragte er. Nicht sehr gegenwärtig, es sah doch nach Gehorsam aus. Die Rote Armee, vertreten durch diesen Kommandanten, hatte an den Marktplatz gedacht. In seinen ersten Jerichoer Jahren war Crespal immer wieder verwundert, wie groß der Markt war in dieser kleinen Stadt. Und die geräumige Fläche zwischen den buntgiebeligen Häusern war belebt gewesen. Noch bis zu einer Stunde wie dieser. In der Erntezeit fuhren die Ackerwagen von morgens an auf die Stadtwaage. Die warteten Kutscher holten ihren Pferden Wasser von der Marktpumpe. Standen im Gespräch miteinander. Mieteten sich einen Jungen zur Aufsicht und gingen in Peter Wohls Krug einheben. Da standen auch Kutschen, Ein- und Zweispänner, wenn die Damen des Adels einen Besuch machten bei den Damen des Bürgermeisters oder des Pastors. Waren Korn und Rüben abgeladen, fuhren die Wagen eine Schleife vom Pappenbrooks Hof in die enge Bahnhofstraße. Da wurde den Pferden zugeredet, die Räder klapperten laut ohne Last. Und auf der anderen Seite des Marktes kamen sie zurück. In der Südwestecke stand das kleine Ausfuhrauto der Fischereigenossenschaft. Der Eierhandlung Emma Senkpiel zum Trotz, Papenbrock hatte da öfter genommen, was er Anstoß nannte. Vom Mittagszug kam der Hausdiener des Lübecker Hofs mit seinem Plattenwagen, die müden Badereisen hinter sich wie Schafe. Es hat eine Zeit gegeben, da stand vor fast jedem zweiten Haus am Markt ein Auto, wenn es auch nicht zum Haus oder zu Jericho gehörte. Wenn Fuhrunternehmer Svensson faul war, ließ er seinen Omnibus nachts dort stehen. Die Ostkante des Platzes hatte gegolten als so vornehm für Ladengeschäfte. Die war auf den Ansichtskarten gewesen wie die Petrikirche. Um diese Zeit noch nicht, aber in einer Stunde waren die Wagen des Adels vor dem Lübecker Hof zu erwarten gewesen, wenn die Herren in Schwerin nicht auffallen wollten oder mit den Wirten in Schönberg zerstritten waren. Geräumig war der Platz, gewiss. Beim Einmarsch der Luftwaffe war es zu sehen gewesen. Er hätte zum Existieren gereicht. Nun war er leer und die nicht vernünftig benutzte Fläche hatte fast saugende Wirkung. Da kam einem merkwürdige Gedanken bei. Karaschow, sagte der Kommandant, vergnügt und einverstanden. Es war nicht entschieden, ob er seine Freude hatte am entschwundenen und künftigen Wirtschaftsleben Jerichos oder am vorhandenen Raum. Crespel hatte gemeint, nun sei der Fremde von seinem Einfall weggeführt. Er hatte ihn aber darin gefangen fest. Ponti freute sich darauf, die Mitte des Platzes mit der Messlatte feststellen zu lassen, und womöglich bedauerte er, dass die Würde seines Ranges ihn hinderte, dort selbst mit dem Zirkel zu marschieren. In die Mitte also den Obelisken, Marmor mit rotem Stern auf der Spitze und Plaketten an allen vier Seiten. Crespel kam ungern zurück aus seiner schläfrigen Empfindung. Ob nicht die Toten für sich sein sollten, der Störung durch fremde Blicke enthoben. Im Gegenteil werde jeder Blick die Würde der Roten Armee vermehren. Ponti sagt es freundlich erklärend. Er ahnte nicht, was Crespel ihm sagen musste. Für ihn war dies immer noch eine erfreuliche Unterhaltung, voll praktisch. Crespel schlug den Vorplatz des Bahnhofes vor. Bei der Gelegenheit konnte man das Siegerdenkmal vom Kriege 1870-71 abtragen. Und für ein Andenken an diesen Krieg wurde der Platz ja nicht gebraucht. Sicherlich nach dem Raum nicht mit dem Markt zu vergleichen, aber ausreichend für eine Belegung mit 12. Crespel war mittlerweile wieder seiner Gedanken mächtig. Er setzte hinzu. Jeder in Jericho müssen mal zum Bahnhof, folgerichtig an der Heldengedenkstätte vorbei. Dies war eines der wenigen Male, da Ponti sein Seufzen nicht unterlief. Er musste sich aus Bedrängnis Luft machen und er strich sich noch über seinen schwitzenden Schädel. Es war zu sehen, dass er jemand sehr tief im Wort war. Es mochte auch sein, dass ihm die offizielle Politik der Roten Armee gegenüber den Toten von 70-71 noch nicht ausgehändigt war. Crespel schob ihm noch eine Zahl anderer Plätze hin. Den Garten des Schützenhauses, eine Abteilung innerhalb des neuen Hauptfriedhofes, eine leichte Erhebung an der Rande der Chaussee, von wo die See schon zu sehen war. Ponti lehnte sie allesamt ab. Immer geduldig. Dann war verstanden, dass Crespel die Toten verstecken wollte, Ponti aber sich ausstellen. Es blieb als Machtfrage. Crespel hatte ausgerechnet, dass auch vom Lande die Toten der Roten Armee nach Jericho gebracht werden mussten, damit ihre Zahl für die nötige Würde aufkam. Crespel wies auf die Friedhöfe des Adels und der Dörfer hin. Jetzt hatte er Ponti aufgebracht, hoch. Er war etwas röter im Gesicht und die Stimme saß ihm weiter vorn in der Kehle. Er brachte die Rede auf arglistige Täuschung. Wieder und wieder habe er seinem Burgmeister vertrauen wollen und nun wollte er Gerojam Krasnoj Army Einzelgräber zumuten, womöglich an Wegesrand. So liegen tote Faschisten in Sowjetunion an einem Stock mit Helm drauf. Wie die Hunde liegen sie da. Crespel wollte dem Russen anrechnen, dass er nicht einfach befahl, sondern es mit Überzeugen versuchte. Er wollte es nicht so weit kommen lassen, dass Ponti auf die Füße schnellte, die Mütze aufsetzte und schrie. Bei solcher windloser Hitze. Er erkundigte sich nach dem Termin der ersten Beisetzung. Ponti befahl ihm, tonlos vor Verachtung, für den übernächsten Morgen 4 Arbeiter und einen Steinmetz auf dem Marktplatz abzustellen. Besser 5, weil vor dem Graben ja die Pflastersteine herauszupicken waren. Es sollten keine von den Strafarbeitern sein, die ihre Nazi-Bindungen mit niederen Verrichtungen abzubüssen hatten, sondern echte, wirkliche, wahre Arbeiter. Crespel dachte an den Befehl zur Einbringung der Ernte. Er sagte nichts weiter. Er würde aus Mangel an vorschriftsmäßigen Arbeitern auf Frauen zur Beisetzung bitten müssen. Er musste noch heute Abend zu Kliefoth und mit dem zu Alwin Mecklenburg Witwe Grab und Ziersteine, den Leuten die Bauart eines Obelisken zu erklären. Aber er gab auf. Er hatte den Fremden vor einem Reinfall in die Landesbräuche zurückhalten wollen. Oft genug hatte er versucht, ihn einzuführen in die Gegend, die er nun regierte. An diesem Abend mochte er nicht mehr. Es war nicht Müdigkeit allein. Ponti ließ ihn einen Abzug von einer viermals gebrauchten Matrize durchlesen. Für Soldaten waren Gedenktafeln aus Granit befohlen, für Offiziere Platten aus Marmor. Die Aufschrift hatte mit Emaillelack in Korkadenrot zu erfolgen. Offenbar hatte die Etappe ihren K.A. Ponti nunmehr erreicht. Der Kommandant fühlte sich beobachtet und er verstand, dass der Griff zum Wodka an diesem Abend nicht verschlagen würde. Die beiden konnten schon oft ohne Worte einer in den anderen sehen. Bei diesem Mal vertat Ponti sich und traute dem anderen Feindseligkeit gegen Tote der Roten Armee zu. Weder Bürgermeister noch Bevölkerung wurden zur Teilnahme an dem feierlichen Akt aufgefordert. Es war ein junger Mensch, der im offenen Sarg durch die Stadtstraße gefahren wurde, 19 Jahre alt. Er war auf dem Raminschen gut gestorben. Kein Gerücht wollte wissen, woran. Sein Gesicht hatte etwas Verwischtes, Unbestimmtes, über den Uniformkragen. Er schien etwas Geheimes erfahren zu haben, zu viel für die jungen Stirn, die gar nicht geübten Lippen. Gesine hatte ihn versehentlich zu Gesicht bekommen vor der Kommandanturvilla. Wenn an einem hellen Morgen 5 Leute auf dem Markt von Jericho ein Loch machen und 2 Offiziere mit 8 Mann sehen dabei zu, kann solch Platz recht leer aussehen.